IT bietet einfach für Menschen mit Behinderung unglaubliche Chancen.
Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Ich bin einerseits selbstständiger Berater.
Ich bin Unternehmensberater für Mitarbeiter- und Kundenbindung.
Barrierefreie IT und ein inklusiver Ansatz im Unternehmen kann dazu führen, dass man wirklich Gewinn bringt, Menschen mit Behinderung auch im eigenen Unternehmen beschäftigen kann.
Werte und Wandel, der Podcast zum Thema inklusives Management in Unternehmen.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode von unserem Podcast Werte und Wandel. Wir sprechen heute mit zwei Experten darüber, warum Accessibility, Usability und User Experience im Grunde nicht isoliert betrachtet werden können. Und wir erfahren, wie diese Konzepte zusammenarbeiten. Freut euch auf spannende Einblicke in das Thema Herausforderungen bei der Integration von Barrierefreiheit und Usability. Warum die drei Konzepte untrennbar für den Erfolg digitaler Produkte sind. Und ein paar Sachen aus dem Bereich Best Practice haben wir euch zusammengestellt. Bevor wir einsteigen in das Thema und in die Diskussion, bitte ich euch beide, euch noch mal ganz kurz vorzustellen. Christoph, beginn du doch bitte.
Hallo, mein Name ist Christoph Gesting. Ich bin bei der DataSiders Queenscape tätig. Kurz zur Einordnung, DataSiders gehört zu den führenden Data- und AI-Beratungshäusern in Deutschland. Seit über 15 Jahren bin ich im Unternehmen tätig. In dieser Zeit habe ich ein Accessibility- und UX-Team bei DataSiders Queenscape aufgebaut und auch strategisch ausgerichtet. Seit ca. 10 Jahren bin ich in verschiedenen Branchen mit komplexen Großsystemen, also im B2E-Umfeld, aktiv, verstärkt im Automotive-Umfeld. Heute bin ich Lead Solution Engineer mit Fokus auf Analyse, Design und Implementierung sehr komplexer Systeme. Ich bin Techniker im Herzen und mache aus komplexen Excel-Landschaften und Insellösungen intuitive Systeme, vor allem immer mit Blick auf Organisationsentwicklung, Innovationsfreude und einen konsequenten AI-First-Ansatz. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, uns zu unterstützen. Detlef, bitte dich auch nochmal, dich kurz vorzustellen.
Ja, sehr gerne. Also Detlef Gierke, ich bin Mitarbeiter im Projekt Werte IT und gleichzeitig auch selbstständig tätig als Berater für barrierefreie IT. Und als dieser berate ich halt in größeren und kleineren Projekten, was die Barrierefreiheit betrifft. Ich teste auch zwar weniger mittlerweile, also die Beratung hat ganz klar mehr an Aufmerksamkeit gewonnen, sage ich mal. Ich gebe auch noch weiterhin Workshops in dem Bereich, also gerade auch Einstiegsworkshops oder eben auch für Expertinnen und Experten. Und ansonsten freue ich mich darüber, dass wir mit Werte IT wieder ein Projekt am Laufen haben und auch erfolgreich am Laufen haben, was einfach der Integration von Menschen mit Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt dient.
Ja, danke. Auch an dich, Detlef. Einsteigen würde ich eigentlich gerne mal mit so einer allgemeinen Frage. Im Grunde an euch beide. Wie spannt sich denn in eurem Projektalltag der Bogen von Accessibility, Usability und User Experience? Detlef, bei dir vielleicht auch ein bisschen über das Projekt Werte IT hinaus.
Im Bereich Accessibility gibt es ja immer so ein paar Anforderungen und wie wir alle wissen, sind diese Anforderungen ja zwar jetzt, was das BFSG betrifft, also B2C, ist es auch verpflichtend. Aber die Sanktionen sind so gering, dass das immer noch einige Hersteller nicht gerade die größte Motivation haben, ihre Barrierefreiheit oder Barrierefreiheit insgesamt umzusetzen. Und daran arbeite ich gerade mit Kolleginnen und Kollegen, und zwar im Projekt oder im Netzwerk BIT Inklusiv zusammen, dass wir uns wirklich genau überlegen, hey, es gibt so viele Anforderungen, die tatsächlich verpflichtend sind, ne? Aus den Arbeitsstättenrichtlinien und so weiter und so fort. Und die lassen sich alle auch matchen auf Barrierefreiheitsprinzipien, sodass dann am Ende letztlich nur noch ein paar Barrierefreiheitsprinzipien übrig bleiben, die dann eben dazu noch als Schmankerl erledigt werden können, aber dann nicht mehr diese große Angstbarriere erzeugen. Und warum erzähle ich das? Ja, weil das alles im Grunde Kriterien sind aus der Usability, ne? Die dann erfüllt sein müssen. Und was die User Experience betrifft, bin ich ohnehin der Meinung, die ist von Menschen mit Behinderung nicht trennbar. User Experience betrifft einfach alle. Und wenn ich das abfrage, wenn ich evaluiere, wäre ich dumm letztlich, wenn ich Menschen mit Behinderung und auch die Nutzung zum Beispiel mit dem Screenreader dabei nicht berücksichtigen würde. Wie siehst du das, Christoph?
Ja, also ich sehe das ziemlich ähnlich wie du, Detlef. Vor allem in unseren Projekten sehen wir die Accessibility, die Usability und User Experience nie als getrennte Disziplin, sondern man muss das alles eher so auf aufeinanderbauenden Ebenen sehen. Barrierefreiheit ist die Grundlage und sie sorgt dafür, dass überhaupt alle Nutzer erst Zugang haben. Gute Usability macht in diesem Zugang effizient und verständlich und die User Experience bringt schließlich dann die Freude, das i-Tüpfelchen und zieht sich durch den ganzen Prozess vor der Nutzung, während der Nutzung, nach der Nutzung. Mhm. Und da kommt eben das Vertrauen und die Markenbindung ins Spiel. Tatsächlich kommt es vor, dass auch von unseren Kunden oft Accessibility im Projektalltag mit Usability verwechselt wird, weil das ja übersetzt Zugänglichkeit heißt und dann hier von Zugänglichkeit gesprochen wird und Usability gemeint wird. Dabei geht es bei Barrierefreiheit ja eben nicht nur um gute Bedienbarkeit, sondern um echte Teilhabe. Wenn man so ein bisschen den Bogen zurückspannt, zurück in B2E-Lösungen, also da, wo ich ja auch sehr viel unterwegs bin, in internen Unternehmensanwendungen wird das Thema auch sehr häufig unterschätzt, weil die Zielgruppe ja vermeintlich klein und bekannt scheint. Bei vielen Unternehmen ist das noch nicht so richtig angekommen und aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage fällt es jetzt auch aktuell sehr schwer, für vermeintliche, ich sag mal so Luxusobjekte wie User Experience und Accessibility noch zusätzliche Budgets freizugeben. Doch auch hier profitieren Teams enorm von barrierefreien und gut nutzbaren Anwendungen. Denn man muss das anders sehen. Sie reduzieren Fehler, senken massiv Schulungsaufwände und erhöhen vor allem die Benutzerakzeptanz. Mit einem gezielten Einsatz von KI on top lassen sich heute auch bereits sehr gute erste Grundlagen schaffen, was auch deutlich unterschätzt wird, etwa durch automatisierte erste Accessibility-Checks, semantische Analysen oder eben Vorschläge zu einer verbesserten Nutzerführung. Da kann man auch schon mit sehr wenig Mitteln einfach echt viel erreichen und so wird Barrierefreiheit Schritt für Schritt ein integraler Bestandteil eines Entwicklungsprozesses.
Ja, das ist ganz spannend. Das führt mich tatsächlich gleich, weil du schon aus den Erfahrungen berichtet hast, Christoph, zu der Frage, wie nehmt ihr denn derzeit den Umgang wahr mit den Bereichen und was fehlt euch möglicherweise daran?
Ja, gute Frage. Barrierefreiheit, User Experience und Usability, also die ganz normale Gebrauchstauglichkeit, werden grundsätzlich in der Projektarbeit schon sehr ernst genommen, also ernster denn je. Und zwar auch bei sehr komplexen Enterprise-Anwendungen oder eben Prozessen, die wir digitalisieren. Das war vor 5 bis 10 Jahren tatsächlich noch anders. Oft sind die Themen noch stark voneinander getrennt gedacht. User Experience kommt häufig erst dann ins Spiel, wenn Lösungen schon sehr weit fortgeschritten sind. Das finde ich immer sehr schade. Und Barrierefreiheit wird teilweise noch als Zusatz oder Prüfung am Ende verstanden. Das ist immer irgendwie noch in den Köpfen der Menschen und es wird nicht als integraler Bestandteil von Design und Entwicklung gesehen. Was aus meiner Sicht fehlt, ist ein gemeinsames und sehr früh verankertes Verständnis. User Experience und Accessibility sollten als ein Qualitätsmerkmal gelten und vor allem auch als strategischer Hebel. Nicht nur als gestalterische oder irgendeine regulatorische Disziplin, die gemacht werden muss. Denn wenn man auf Projekte schaut, da braucht es klare Leitplanken, wann und wie dieses Thema verbindlich einfließen und vor allem auch aus meiner Sicht viel mehr Mut, bestehende Vorgehensweisen auch organisatorisch zu hinterfragen. Mir wäre besonders wichtig, User Experience, Barrierefreiheit und Projektziele viel stärker zusammenzudenken mit einer klaren Verantwortung, einem frühen Einbezug und einer ja, guten und großen Entscheidungsrelevanz. Dort entsteht dann nicht nur bessere Usability, also Gebrauchstauglichkeit, sondern auch nachhaltige Innovation. Und da müssen wir auch hin.
Das bringt mich gerade auf den Gedanken, wenn wir die User Experience von Anfang an mitdenken, denken wir im Grunde automatisch auch die Barrierefreiheit von Anfang an mit. Wenn sich alle Projektbeteiligten in der Rahmen der Entwicklung immer mal wieder selber fragen würden, hey, hätte ich jetzt Bock mit der Anwendung zu arbeiten? Dann hätte man sowas wie so eine spontane, eigene, innere User Experience Abfrage auch gleich mit dabei und es würde automatisch mitgedacht werden.
Ja, das ist spannend. Ihr sprecht ja schon so über ein paar Herausforderungen, wenn man Usability und Accessibility gleichzeitig ja in so ein IT-Produkt integrieren möchte. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, wo ihr denn so die typischen Konflikte wahrnehmt und vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie die überwunden werden können.
Also so ein typischer Konflikt ist eben genau das, was Christoph gerade sagte erstmal, dass Accessibility erst fürs Ende angedacht wird und dann wirklich die Kohle nochmal aus dem Feuer zu holen, das ist ziemlich schwierig. Und das macht es auch wirklich sehr, sehr teuer und vor allen Dingen aber auch zeitaufwendig. Ein typischer Konflikt ist aber auch, das sagte Christoph gerade auch schon, dass das eben für Barrierefreiheit weniger Geld vorhanden ist. Und ich hatte letztens auch noch einmal eine Mail bekommen von jemandem, den ich angefragt habe wegen der Barrierefreiheit, einer Anwendung, die überhaupt nicht barrierefrei ist. Und er sagte mir tatsächlich, dass es sich für so wenig Leute wie die, die jetzt davon profitieren würden, nicht lohnt. Ne? Also ganz klare Ansage, die paar Leutchen. So. Und er meinte damit nur, jetzt blinde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben eine Anwendung dann auch nutzen wollen. Und das ist definitiv ein Konflikt. Also ich merkte richtig, wie mein Puls ein bisschen höher ging. Also das habe ich lange nicht mehr gehört und das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen sauer, dann, wenn ich so etwas höre, weil steht so im krassen Widerspruch zu dem, was die Bundesrepublik schon 2008 ratifiziert hat, nämlich die UN-Behindertenrechtskonvention. Und es geht nicht darum, wie viele, sondern es geht darum, wie überhaupt und dass wirklich alle beteiligt sind, weil der eine Mensch, der vielleicht dann ausgeschlossen ist, das könnte der entscheidende Mensch sein, ob jetzt blind oder sonst wie behindert oder auch nicht behindert. Das könnte einfach die entscheidende Person sein, die den entscheidenden Schritt bringt, diese Software oder auch bei der Nutzung der Software im Unternehmen einen entscheidenden Schritt irgendwie etwas voranzutragen. Und das weiß man im Vorfeld nicht. Von daher ist es dumm, Menschen mit Behinderung auszuschließen.
Naja, es ist das, was Christoph ja auch schon gesagt hat, was du bei einem deiner Kunden festgestellt hast. Der schätzt selbst die Anzahl der Betroffenen innerhalb eines Unternehmens, wenn es eine unternehmensinterne Software ist, als so gering ein, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Da muss eine ganze Menge Aufklärungsarbeit geleistet werden, oder?
Da muss eine Menge Aufklärungsarbeit geleistet werden, auf jeden Fall. Aber eigentlich stoßen wir sowieso dadurch, dass wir eine älter werdende Gesellschaft sind, stoßen wir immer wieder darauf. Es geht immer nur darum, wie ich das wahrnehme, mit welcher Brille ich da drauf schaue. Wenn eine Software genutzt wird und Leute sagen so, Schrift ist ja ganz schön klein, ist ja hier und da ganz schön blass oder sowas, dann wird das häufig nicht als Accessibility-Problem gesehen, sondern einfach nur als das Problem einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist aber de facto ein ganz glasklares Accessibility-Problem.
Absolut, das schlägt auch in die gleiche Kerbe. Da habe ich auch noch einen Punkt mitgebracht, nämlich allgegenwärtig die Komplexität solcher modernen Systeme heutzutage. Ne? Wir haben 5000 Nutzer auf solchen internen Systemen, die Produktreifegradmanagement betreiben, die sehr verantwortungsvolle Aufgaben in diesen verschiedenen Systemen machen, bis hin zu kollaborativen Aufgaben mit anderen Mitarbeitern, Produktplanung und so weiter. Heißt also Enterprise-Anwendungen, B2E-Systeme, speziell auch vielleicht im Automotive-Umfeld, was ich ja anfangs gesagt habe, sind sehr hochdynamisch und wirklich rollenbasiert in verschiedenen Funktionsbereichen. Und da sieht man sehr schnell, da gibt es ein paar Kollisionen. Neben dem Alter, was du jetzt sagtest, gibt es natürlich auch super viel visuelle Komplexität gegen die eigentliche kognitive Leistung, die ein Mensch noch erbringen kann, um Dinge zu leisten. Die Zugänglichkeit muss sehr flexibel sein und wir haben sehr viele Interaktionen in so ein System, die versus eine robuste Bedienbarkeit steht. Und wenn man das alles zusammenführt und sauber auflösen möchte, erfordert es ja eine gewisse Erfahrung und auch bewusste Designentscheidungen. Tools und Checklisten, mit denen man dann versucht, gegenzusteuern, ne, helfen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ersetzen aber keine Tests mit echten Nutzern oder Nutzerinnen. Insbesondere bei Menschen mit Behinderung ist das dann schwierig. Und ohne diese Perspektive entstehen formal korrekte, aber praktisch unbrauchbare Lösungen. Könnte man ganz gut ergänzen. Ne?
Ja, vor allen Dingen muss man auch mal mit in Betracht ziehen, wie häufig wird so eine Anwendung genutzt. Ich habe mal einen Kunden beraten, der hat eine Anwendung barrierefrei haben wollen, die nur einmal im Jahr genutzt wird. Und wenn die wirklich nur einmal im Jahr genutzt wird, dann muss die absolut selbsterklärend sein. Und wenn das nicht so ist, dann führt das einfach zu massiven Konflikten. Ne? Also Zeitkonflikte, Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen, die sich dann darüber streiten, wie man was jetzt interpretieren soll auf der Benutzeroberfläche und so weiter und so fort. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Genau, was ich finde ich völlig unterschätzt wird jetzt gerade mal wieder, weil die Welt sich schneller dreht, als man es wahrnehmen kann.
Ja.
Waren ja bei der Frage, die größten Herausforderungen ist auch künstliche Intelligenz als Verstärker mit rein oder mit aufs Spielbrett zu legen. Das heißt, das wird kaum aktuell mitgedacht, was finde ich sehr gravierend ist, auch bei vielen Wettbewerbern oder Ähnlichem, was man so sieht. Das ist ein zentraler Punkt und ein völlig unterschätzter Punkt, denn KI-basierte Interfaces, generative Inhalte, dynamische Entscheidungen, adaptive UIs und was es noch so alles gibt und was gerade jetzt schon da ist, erhöht einfach die Komplexität exponentiell.
Ja,
sehe ich auch so.
Genau, so wie auch die Geschwindigkeit am Markt exponentiell ist von diesen ganzen Tools. Mhm. Ich möchte auf der Meta-Ebene auch sagen, ein Mensch kann sich nicht vorstellen, was eigentlich exponentiell bedeutet. Das heißt, heute ist es so, übermorgen ist es schon so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie eben gearbeitet wird. Und das muss man unbedingt mit reinnehmen. Heute werden KI-Features häufig einfach irgendwie eingeführt, ohne Usability und Accessibility-Auswirkungen systematisch einfach mal mitzudenken. Das führt ganz oft zu nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, unvorhersehbaren Interaktionen oder völliger fehlenden Kontrolle und Transparenz für die jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer. Und gerade für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Assistenztechnologien ist das echt kritisch. Und hier fehlen akut Standards und Muster für ein gemeinsames Verständnis, wie auch AI first und inklusiv bei Design zusammengehen können. Ne?
Mhm. Absolut. Das hat Microsoft ja gerade vorgeführt. Ne? Die haben ja Copilot in so ziemlich jede Anwendung mit integriert, bis dann Nutzerinnen und Nutzer sich wirklich beschwert haben darüber. Und jetzt fangst du langsam an, das Ganze wieder, also da ein bisschen kürzer zu treten. Ne? Also die sammeln damit natürlich gleichzeitig schon genau die Erfahrung, die wir brauchen für spätere Standards.
Kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erläutern, was das ist?
Ja, Copilot, das ist die künstliche Intelligenz, die mit in das Windows-Betriebssystem integriert ist und Rechner, die entsprechend ausgestattet sind mit so einer neuralen Engine, sage ich mal, die nutzen genau diese KI-Funktionen lokal teilweise auf dem Rechner, teilweise aber auch eben dann wieder auf Servern von Microsoft, um zum Beispiel bei der Nutzung von MS Word Formulierungsunterstützung zu geben. Mhm. Oder bei der Nutzung von Outlook E-Mails wirklich vorzuformulieren, die man dann nur noch kurz korrigieren muss, bevor man sie abschickt und so weiter und so fort. Das alles ist integriert in das System, aber es kam dann so viel und es kamen dann so viele Vorschläge auch. Ne? Also dieses Copilot, also die Microsoft künstliche Intelligenz in Windows integriert, die war dann so vorlaut, dass sie einfach ständig Vorschläge gemacht hat. Und das hat die Leute einfach maßlos genervt.
Ja. Christoph, ich habe nochmal direkt an dich eine Frage. Gibt es deiner Meinung nach sowas wie eine Best Practice oder Methoden, die du empfehlen würdest, ja, um sicherzustellen, dass Barrierefreiheit, UX und Usability nahtlos in den Designprozess integriert werden?
Ja, auf jeden Fall. Eine der wichtigsten Best Practices ist, Barrierefreiheit und UX von Anfang an gemeinsam zu denken und nicht als separate Disziplin zu betrachten, denn das wird ja relativ häufig gemacht. Und das beginnt schon bei der Research und der Konzeption, dass man sich überlegt, wir machen klare Personas, klare Nutzergruppen, ne, dieser Klassiker mit den User Journeys und sehr frohen Prototypen, dass man das schon einbezieht. Und wichtig ist außerdem, feste Leitplanken im Prozess zu verankern. Zum Beispiel, ne, wenn wir wieder aus dem agilen Projektmanagement kommen, dass wir eine klare Definition of Done-Kriterien für die UX und Accessibility machen. Wir machen regelmäßige Reviews in den Reviews und nicht erst irgendwann am Ende. Und aus meiner Sicht ist auch ganz entscheidend, das Testen mit Nutzerinnen und Nutzern oder eben auch, wenn wir in Richtung AI, sind sehr AI-getrieben, mit zum Beispiel unter anderem, da gibt es ja vieles, Silicon Personas zum Beispiel arbeiten. Das sind KI-gestützte virtuelle Kundengruppen, die ein Verhalten wie echte Menschen simulieren und dann entsprechend auch das Produkt testen. Sowas machen wir beispielsweise auch. Und wenn Barrierefreiheit Teil des normalen Designs und Entwicklungszyklus ist, entsteht keine Reibung, sondern bessere, robustere Usability eben für alle. Ein Blick auf KI wird das noch viel wichtiger. Ne? KI-basierte Funktionen müssen vor allem erklärbar, steuerbar und nachvollziehbar gestaltet werden. Das wird noch ein großes Thema, denn wenn KI früh in den Designprozess integriert wird, inklusive UX und Accessibility-Checks, lassen sich Komplexität und Risiken auch beherrschbar machen. So entsteht kein Mehraufwand, sondern ein robuster, skalierbarer Designprozess, der ein viel besseres Nutzungserlebnis mitbringt und für alle ermöglicht.
Wie misst du denn eigentlich den Erfolg einer User Experience in Bezug auf Barrierefreiheit? Gibt es da Kennzahlen, Tests? Was hat sich für dich bewährt?
Auf jeden Fall. Da gibt es natürlich eine Palette von verschiedenen Dingen. So die Best-ofs, die ich vielleicht so für heute vielleicht mitgebracht habe oder erwähnen kann, ist zum Beispiel messen wir den Erfolg von User Experience und Barrierefreiheit sehr stark mit Daten. Und warum? Weil wir natürlich ein sehr datengetriebenes Unternehmen auch sind und das hilft uns sehr. Also was heißt das? Vieles lassen wir inzwischen durch KI tatsächlich auswerten, zum Beispiel über eben die genannten Silicon Personas. Wir haben also simulierte Nutzerprofile mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir versuchen, Kontexte und Nutzungsmuster dafür zu gewinnen und anzuwenden. Ergänzt wird das auch durch KI-Mechaniken wie Verhaltensanalysen. Also das, was Detlef gerade bei Copilot erklärt hat. Ihr müsst euch ja auch vorstellen, oder kurz, um mal noch den Bogen zurückzuspannen, ist, Copilot kann eben nicht nur assistiv benutzt werden und dir ein bisschen bei der Arbeit helfen, sondern Microsoft Copilot, damit kann man zum Beispiel auch Agenten bauen, einen digitalen Wissenszwilling aufbauen, der einfach neben dir arbeitet und Dinge für dich erledigt. Einfach mal so als Beispiel in den Raum geworfen. Gleichzeitig aber arbeiten wir natürlich auch oldschool, das ist auch wichtig, holen wir auch kontinuierlich immer wieder Feedback direkt aus der Software. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, eben dass so viele Nutzer unsere Software bedienen, wäre es ja nicht schlau, über Feedback-Funktionen sich einfach mal Feedback zu holen oder die Nutzer aufzufordern, Verbesserungsvorschläge zu geben. Wir gucken auch, wie kommt zum Beispiel ein Digital Hub mit so einem Help Center an, wo sich die Nutzer selber befähigen, Probleme selbst zu lösen. Und unser Anspruch tatsächlich ist ganz klar, vor allem auch insbesondere meiner, weil ich spreche auch sehr viel über Innovation und Co. Nutzer sollen nicht mehr lang und breit geschult werden müssen und egal, wie komplex eben die Software ist. Ne? Wie auch Detlef gesagt hatte, ich komme aus der Elternzeit zurück oder benutze eine Software nur einmal im Jahr, da will ich nicht wieder in irgendeine Schulung rein, sondern ein kurzer Einstieg muss reichen und selbst nach einer längeren Zeit muss ich sofort wieder, ich sage mal, auf unseren Fall gesehen, eine sehr verantwortende, steuernde Arbeit übernehmen können und wirklich sofort wieder tief in der Software drin sein. Und das muss für jeden ohne Schulung sofort funktionieren. Und wenn das so ist, dann haben wir in der UX und in der Accessibility gute Arbeit geleistet, finde ich.
Ja, schön. Detlef, ich habe noch ein paar ganz konkrete Fragen an dich. Im Bereich der Barrierefreiheit wird ja oft über Richtlinien wie die WCAG, also die Web Content Accessibility Guidelines, gesprochen. Wie gut werden diese in der Praxis deiner Einschätzung nach umgesetzt und wo gibt es noch großen Verbesserungsbedarf?
Also es gibt ja einerseits die WCAG, ne, wie du sagst.
Ja.
Die sind ja ein Teil der Anforderungen aus der BitV und auch nur ein Teil der Anforderungen, was die EU-Anforderungen betrifft. Weil die EU fordert ja Barrierefreiheit gemäß der EN 301/549 und da sind die WCAG nur ein kleinerer Bestandteil. Das wird wirklich gerne übersehen. Also die WCAG selbst dürften heutzutage weniger ein Problem sein. Aber die Probleme fangen schon an, wenn wir schauen, wie gut ist leichte Sprache umgesetzt oder wie gut ist Gebärdensprache umgesetzt. Da fordert ja die BitV selbst auch nur die Startseite und Hinweise auf Seiten, denen es dann noch Gebärdensprache oder leichte Sprache gibt. Das ist natürlich für die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer viel zu wenig.
Ja.
Und diese Lücke zu füllen und da auch, sag mal, eine gewisse Einsicht zu haben, hey, diese Leute wollen wir auch nicht verlieren. Da sehe ich noch sehr viel Verbesserungsbedarf. Und ich sehe Verbesserungsbedarf darin, dass sich zum Beispiel auch die EN 301/549 wirklich konkret auch auf Hardware bezieht und dass die Hardware eben auch barrierefrei sein muss. Auf den Trichter kommen die jetzt gerade so langsam. Ne? Da wird da so gestritten über die Höhe des Bedienfeldes von Bedienterminals, ne? Wie Geldautomaten. Zum Beispiel.
Ah,
Und da gab es richtige Aufschreie, da sollte das irgendwie standardmäßig tiefer gesetzt werden, was ja für alle Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, dann bedeuten würde, sie müssten sich die ganze Zeit bücken, während sie den Automaten bedienen. Das wollen sie natürlich auch nicht. Also muss man da einen Kompromiss finden. Ne? Man muss wirklich etwas gemeinsam. Und da fängt das Denken jetzt gerade erst an, sich wirklich um alle zu kümmern. Das ist ganz irre, weil wie lange gibt es Universal Design, Christoph? Ne? Irgendwie, das ist ja in den 80ern angefangen und dann in den 90ern ging es los. Und jetzt sprechen wir über solche Probleme und zwar im Kontext der Accessibility, ne? Und nicht Universal Design. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, ist denn das so, Detlef? Hast du denn das Gefühl, dass die Bedeutung von Accessibility mittlerweile in der breiteren IT-Community erkannt wird oder ist das immer noch nicht so? Und wo siehst du da Widerstände?
Nein, das Thema in gewisser Weise ist es angekommen. Also es gibt, glaube ich, niemanden mehr in der IT-Community zumindest, die oder der nicht weiß, was Accessibility oder Barrierefreiheit bedeutet in der IT. Das ist angekommen. Da muss man nicht mehr großartig was erklären. Aber wenn man sich mal zum Beispiel auch allein schon den öffentlichen Bereich anschaut, da haben 50% aller Auftritte immer noch keine Erklärung zur Barrierefreiheit, obwohl das seit 2021 verpflichtend ist.
Ja.
Ne? Also da ist noch immer so ein gewisser Schlendrian angesagt. Und den sieht man bei anderen Seiten auch, die oder auch Shop-Systemen, die aufgrund des BFSG eigentlich verpflichtet sind, barrierefrei zu sein. Also es gibt immer noch jede Menge Menschen, die sich wirklich ducken und hoffen, sie werden nicht erwischt. So, ne? Also es gibt noch jede Menge.
Wie können denn Organisationen und Unternehmen sicherstellen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen auch für Nutzerinnen mit verschiedenen Bedürfnissen zugänglich sind? Also ohne, dass die Usability darunter leidet.
Expertise von außen einkaufen oder die Expertise im eigenen Unternehmen stärken.
Okay, und was sind die häufigsten Missverständnisse oder Fehlinformationen, die Entwicklerinnen bzw. auch Designerinnen in Bezug auf Barrierefreiheit haben?
Das häufigste Missverständnis ist, glaube ich, dass man immer noch denkt, man müsste eine Extrabahn einschlagen für Menschen mit Behinderungen und nicht irgendwie einen Auftritt, eine Anwendung für alle schaffen.
Mhm.
So, das ist immer noch das größte Missverständnis. Viele glauben immer noch, wenn sie dann was extra anbieten, ne, dann ist das in Ordnung. Also es gibt so Anwendungen, da hat man zum Beispiel neben der normalen Bedienungsmöglichkeit eine weitere textartige Bedienungsmöglichkeit. Das ist zwar eine Krücke sozusagen und das hilft auch dann, die Anwendung nutzbarer zu machen für Menschen mit Behinderung. Aber richtig schön ist das nicht, weil dann Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung nicht unbedingt über die gleichen Bereiche der Anwendung sprechen können, sich also auch nicht gegenseitig unterstützen können. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, finde ich, dass man darüber reden kann, was man gerade nutzt und sich selber im Alltag, on the job sozusagen, dann aufschlaut gegenseitig. Sollte auch ein wichtiges Kriterium einer solchen Anwendung sein. Dieses Potenzial sollte sie bieten.
Missverständnisse kenne ich auch noch. Ja, ich habe hier ein paar Punkte von der WCAG erfüllt. Jetzt bin ich barrierefrei. Das hört auch sehr oft, ja.
Ja, genau.
Ich habe noch ein paar Fragen an euch gemeinsam und meine erste Frage richtig mal, oder da würde ich dich bitten, Christoph, darauf zu antworten. Wo siehst du denn die konkreten Vorteile für Unternehmen, die Accessibility, Usability und UX als untrennbare Einheit betrachten und auch entsprechend integrieren?
Ja, da gibt es tatsächlich eine Reihe von Vorteilen, also von der schnelleren Akzeptanz. Ich habe eine produktivere Nutzung durch viel intuitivere und barrierefreie UX. Ich habe deutlich weniger Schulung und Supportaufwand, was für eine große Software wirklich wichtig ist. Ein kurzer Einstieg reicht dann in der Regel. Ich habe geringe Entwicklungs- und Folgekosten tatsächlich, weil ich mir schon im Vorfeld viele Gedanken für Leitplanken und Skalierbarkeit gemacht habe entlang dieses Prozesses. KI-gestützte Optimierung durch Nutzungsdaten, Feedback und simulierte Personas hatte ich ja auch erwähnt vorhin. Das hilft mir auch nochmal effizienter zu werden. Und das Wichtigste ist, ich baue zukunftssichere Systeme, die auch noch nach Pausen intuitiv nutzbar bleiben und Verantwortung ermöglichen. Das sehe ich so als Gesamtkonglomerat.
Detlef, wie kannst du das ergänzen?
Mir fällt gerade schon wieder etwas ein, woran ich vorhin schon einmal gedacht habe. Wenn man sich die Nutzbarkeit eines Smartphones anschaut, ob jetzt iPhone oder auch ein modernes Android-Gerät, ist komplett egal. Meistens kommen damit zum Beispiel Kinder, die noch nicht lesen können. Schon klar. Und ich kenne auch Analphabeten und aus Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel, die später hier nach Deutschland gekommen sind, die kommen immer mit ihrem Smartphone klar. Und da frage ich mich so, ja, wie machen die das denn? Aber das ist auch eine gute Usability, die genau dazu führt. Gut, weil das ist ja ein hochkomplexes System dahinter.
Exakt. Das ist der Beweis, dass es geht.
Jedes moderne Smartphone ist ein Beweis dafür, dass es geht, ja.
Ah, ein wichtiger Hinweis. Interessant. Ich habe eine Frage ganz konkret, Christoph, in Bezug auf eure agilen Entwicklungsprozesse im Unternehmen. Mhm. Wir haben einen separaten Podcast, den wir noch produzieren werden zum Thema Methoden und Projektmanagement-Methoden. Trotzdem die Frage an dich, so wie integriert ihr das Thema Barrierefreiheit in eure Entwicklungsprozesse?
Ja, sehr gerne. Da kann ich eine kurze Antwort auch drauf geben. Also wenn der Bedarf da ist, integrieren wir Barrierefreiheit sowie auch alle ganz anderen Themen, die dann so benötigt werden, pragmatisch in unsere agilen Prozesse hinein. Das ist das Schöne an agilen Vorgehen. Als festen Bestandteil von Anforderungen, Definition of Done, hatte ich ja schon vorher gesagt, wir setzen es mit in die Reviews ein. User Experience und Accessibility müssen da nicht separat laufen, sondern laufen immer mit. Und zwar von der allerersten User Story bis zum Go Live. So entsteht weder für uns noch für den Kunden Mehraufwand, sondern einfach am Ende des Tages kontinuierliche Qualität.
Detlef, was sind deiner Meinung nach so die Best Practices?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch wirklich eine gute Kommunikation, dass man sieht, dass wirklich alle Projektbeteiligten wirklich in einem Boot sitzen und sich jederzeit anrufen können, schreiben können und so weiter. Und dass das auch wirklich praktiziert wird. Je mehr man in solchen Projekten miteinander redet, desto flüssiger läuft es, desto schneller läuft es und desto größer ist auch die insgesamt Zufriedenheit aller Beteiligten.
Ja, aber in einem guten, agilen, gut organisierten, agilen Prozess, ich bin ja auch Scrum Master, ist das gegeben und gesetzt.
Gibt es etwas, was ihr benennen könntet, was man auf gar keinen Fall tun sollte? Frage ich also mal so rum.
Was man nicht tun sollte, ist alles ans Ende schieben und versuchen, Designschwächen mit Schulungen zu kompensieren. Das wird tatsächlich oft gemacht. Schulungen sind kein Ersatz für ein effizientes System. Sie sind meist ein Symptom dafür, dass etwas schlecht gelaufen ist.
Ah, ja. Das ist ja hochinteressant, ja.
Wir haben vorhin erzählt, wir wollen eigentlich keine Schulung, wir möchten intuitive Systeme, das soll direkt funktionieren, auch wenn ich ein Jahr später komme, möchte ich immer noch mein Produkt managen, planen und verantworten können und mich nicht an die Schulung vor 4 Jahren erinnern, wo muss ich denn nochmal klicken, um jetzt hier die Ampel auf rot zu stellen, ne?
Ja, ich habe ja im letzten Jahr ein Buch mit Tobias Aubele rausgebracht zu barrierefreien Webseiten und da fängt ein Kapitel eben, wo es auch stärker um Gebrauchstauglichkeit geht, fängt an mit dem Zitat, don't make me think. Und das ist eigentlich genau das. Ne? Wenn ich schon anfangen muss nachzudenken, kann ich das jetzt nutzen, dann stimmt da was nicht mit der Anwendung.
Kommen wir mal zu einem wichtigen Faktor, nämlich den Kosten. Und gerade Barrierefreiheit und Usability werden ja häufig als kostenintensiv wahrgenommen. Was kann man tun, damit Unternehmen ja den langfristigen Wert einer solchen Investition besser verstehen und umsetzen können?
Was man sagen kann, ist, der Schlüssel ist, dass Barrierefreiheit und Usability eigentlich nicht als Kosten gesehen werden dürfen, sondern eher als Investition in eine Wirksamkeit zu verstehen sind. Also Systeme, die intuitiv und barrierefrei sind, werden einfach schneller akzeptiert. Wie eben gesagt, brauchen weniger Schulungen und verursachen deutlich weniger Support- und Folgekosten. Auch Stichwort, wenn man in die Skalierung oder Skalierbarkeit des Systems schaut. Der langfristige Wert zeigt sich dann auch vor allem im Alltag. Nutzer können auch nach Pausen, nach Rollenwechsel oder unter Stress sicher arbeiten. Wenn man jetzt noch KI-gestützte Funktionen mit dran setzt oder Auswertungen, dann kann man hier die UX kontinuierlich verbessern. Unternehmen sollten deshalb nicht fragen, was UX kostet, sondern was schlechte UX langfristig kostet.
Finde ich super. Und ich habe dazu noch eine Frage, Christoph. Und zwar, du hast ja schon eine Reihe von Projekten hinter dir, in denen genau das umgesetzt wurde. Kannst du nicht als Argument genau die erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte mit heranziehen und auch wirklich Zahlen nennen, dass wirklich langfristig Kosten eingespart wurden?
Ja, das ist bei mir in der Branche ganz spannend. Also da gibt es Zahlen, da gibt es auch Return of Investments und so weiter. Aber man muss das halt immer sehr verallgemeinern oder allgemein sehen, denn wir unterliegen ja verschiedenen Geheimhaltungsklauseln bei verschiedenen Kunden. Und dann ist es immer ganz schwierig, sich da von Kunde zu Kunde mit verschiedenen Daten und Fakten zu bewegen, weil dann relativ schnell der zweite Satz ist, welcher Prozess oder wie sieht das aus oder wo genau oder hast du mal ein Beispiel? Und dann wird es halt wieder schwierig. Und das ist die einzige Möglichkeit oder den Hebel, den man hat, ist zu sagen, guckt mal hier, hier haben wir die Produktivität im System XY um 100% gesteigert. Und dann fragst du ja auch sofort intuitiv als Erster, wie, was, warum, wann, wo, an welcher Stelle und so. Ne? Das macht ja das total spannend. Und das sind wieder so Dinge, dadurch, dass wir ja bestimmte Prozesse digitalisieren, teilweise auch ja sehr sensible Prozesse, kann man jetzt nicht sagen, guck mal hier, wir haben das und das gemacht bei Kunde XY und da müssen wir halt sehr vorsichtig auch sein. Ne?
Ja, klar. Aber die Erfahrung gibt es ja.
Genau, die Erfahrung gibt es ja. Ich habe sogar auch schon teilweise, habe ich mich auch sehr lange mit dem Prozess beschäftigt. Da gibt es auch sehr viele Studien zu, die das auch belegen. Aber letztendlich, so ticken ja auch tatsächlich wir Menschen am Ende des Tages. Man möchte das immer an einem eigenen Beispiel sehen und man möchte das bei sich selbst im Unternehmen sehen und diese Zahlen, Daten, Fakten, Sachen. Ich habe schon sehr früh gelernt, dass das nicht so viel bringt. Wenn du mich nach einem Tipp fragen würdest, wie kann man das denn sonst angehen, was ich ganz smart bisher fand und was auch Kunden begeistert und am Ende des Tages dann auch überzeugt, ist, dass man zum Beispiel einen sogenannten Spike macht. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff geläufig ist. Mit einem Spike verprobt man ein Vorgehen oder ein Stück Software, also wie so eine Art Proof of Concept. Man probiert etwas aus, um zu zeigen, dass es geht. Man sagt dann, dann lass uns doch mal kurz hinsetzen, lass uns einen kleinen Teil mal probieren in der neuen Vorgehensweise und dann kannst du dir mal das Ergebnis anschauen. Ne? Man packt sich einen kleinen Teil heraus, man schaut sich das gemeinsam an und dann kann jeder für sich selbst bewerten mit einer sehr kleinen Investition. Wow, ich habe das an meine User gerade herangetragen, das war das bisherige Feedback, was mich immer so erreicht hat. Die waren alle begeistert, lass uns das genauso machen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, der bessere Weg, als wenn man
mit Zahlen, Daten, Fakten kommt. Okay, alles klar.
Wenn man das so sagen darf, wenn man damit kommt, dann ist das deutlich, deutlich besser.
Ja, genau. Super, vielen Dank.
Toller Christoph, du hattest auch schon einiges erzählt aus dem Bereich der KI und der Bedeutung von KI in der Softwareentwicklung. Jetzt setzen ja viele Unternehmen auf leistungsstarke Plattformen wie Frameworks und KI und versuchen nicht alles von Grund auf neu zu entwickeln. Es wäre spannend zu erfahren, wie denn Kunden konkret unterstützt werden, welche Plattformen kommen zum Einsatz und wie profitiert man davon?
Ja, sehr spannende Frage, aber sehr breit gefächert. Da gibt es sehr, sehr, sehr große Antwort drauf. Ich versuche es mal anders zu formulieren über uns. Ne? Wir versuchen sehr bewusst auf leistungsfähige Plattformen zu setzen, also die etabliert am Markt sind, die sehr große Unternehmen auch nutzen, anstatt alles neu zu bauen, und setzen dabei auch auf sehr etablierte Frameworks und eben auch KI-basierte Systeme. Gerade unsere Rolle ist es, Kunden dabei zu unterstützen, diese Plattform auch sinnvoll zu konfigurieren, bei sich im Unternehmen zu integrieren und nutzerzentriert weiterzuentwickeln. Der Mehrwert entsteht nicht nur durch die Plattform alleine, sondern wie wir jetzt auch hoffentlich heute schon gelernt haben, durch gute UX, Barrierefreiheit und klare Prozesse obendrauf. Und so profitieren eben die vielen, vielen tausend Mitarbeiter oder sparen Zeit und Klicks für das ganze Unternehmen. Und ein klassischer Fehler tatsächlich ist, wenn man das mal aus der Ecke betrachtet, einfach, und das machen tatsächlich sehr viele, heutzutage, das höre ich auch immer wieder, KI-Use Cases zu suchen, nur weil man etwas mit KI machen muss.
Ja, ja, das erlebt man oft.
Genau, da muss man echt aufpassen. So entstehen nur ganz selten echte Mehrwerte. Wenn man mit KI wirklich etwas erreichen will, dann muss man den Prozess neu denken und nicht nur bestehende Abläufe automatisieren, weil das ist einfach nur assistiv. Ne? Das bringt erstmal nicht viel, bringt nur einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil. Und sehr viele unterschätzen, dass eine echte Self-Driving Organization immer AI first by default haben muss. Ne? Was heißt das? Eine Self-Driving Organization, ne, das ist das, was wir uns in den nächsten Jahren in der Zukunft tatsächlich sehr häufig begegnen wird, dass dann die Prozesse so weit umgebaut sein sollten, dass wir eben kein Tool-Thema mehr haben, sondern eine Organisationsentwicklung und Innovationsfreude mitbringen. Es geht eben auch darum, dass Leute wie wir dann nicht mehr, ich sag mal, die 0815-Arbeit machen, die einfach zeitraubend ist, sondern uns hier durch digitale Wissenszwinglinge unterstützen lassen und wir uns auf spannende Themen konzentrieren können, wie das Unternehmen und die Organisation weiterzuentwickeln. Und genau dort setzen wir an und unterstützen Unternehmen, zum Beispiel Workshops dabei, diese Transformation ganzheitlich zu gestalten. Und wenn man jetzt wieder den Bogen zurückspannt zu den ersten Fragen, kann man auch eben gucken, man setzt eine neue Software ein, Accessibility ist wichtig und wie kann jetzt dieser ganze neue Prozess, der jetzt auf uns zurollt mit AI, diese ganze Welle, wie können wir das für uns nutzen, dass uns das hilft und nicht auffällt oder hinderlich ist?
Es ist halt nur manchmal auch die Frage, wenn wir schon AI einsetzen können, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir zum Beispiel im Bereich der Webprogrammierung, der reinen Webprogrammierung, auf Frameworks teilweise verzichten können. Ne, wenn man das richtig promptet. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Christoph, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel mal spaßeshalber probiert habe, eine Webanwendung mit KI, mit Unterstützung von KI zu programmieren. Ich habe einfach nur gesagt, mach das Ganze bitte barrierefrei. Und es war in vielen, vielen Bereichen am Ende wirklich barrierefrei. Und es hat wirklich mir sehr, sehr schnell eine brauchbare Lösung erstellt, ne, an der, wo ich nur noch ganz wenig Hand anlegen musste. Ich weiß gar nicht, ob du dafür für so kleinere Geschichten so einen Anwendungsfall hast. Die Tools, die wir heute verwenden, noch ohne KI, auch da muss man sich überlegen oder neu denken sozusagen, wie können die anders gestaltet werden, dass sie wirklich effizient und gewinnbringend eingesetzt werden können.
Genau.
Okay. Dann würde ich gerne noch wissen, es wird ja von verschiedensten Menschen eine Kluft empfunden zwischen innovativem Design und dessen Notwendigkeit, also sowas wie interaktive Elemente, visuelle Anreize. Mit welchen Argumenten würdet ihr solchen Annahmen begegnen?
Ja, diese vermeintliche Kluft wird sich aus meiner Sicht sowieso bald verschieben, denn wir sehen heute schon tatsächlich viele Systeme, die ich auch selbst schon verproben durfte, die kaum noch klassische Oberflächen haben. Das heißt, die sind rein MCP oder KI gesteuert. Was heißt MCP? Das ist ein Model Context Protocol, das ist ein offener Standard, der entwickelt wurde, um KI-Modelle sicher und standardisiert mit externen Datenquellen, Tools und Anwendungen zu verbinden. Und spätestens dort wird, oder nicht dort wird klar, sondern eigentlich wird insgesamt klar, UX hört nicht beim Interface auf. Die Frage ist dann nicht mehr, wie etwas aussieht, sondern wie verständlich, steuerbar und vertrauenswürdig so ein System dann sein wird. Genau dort beginnt nämlich eigentlich UX. Ne? Wir erinnern uns vor der Nutzung, während der Nutzung, nach der Nutzung. Und dort endet auch Barrierefreiheit nicht, sondern wird dann noch viel wichtiger, dass eben alle das bedienen können. Und Innovation ohne Barrierefreiheit führt dann aus meiner Sicht letztendlich unterm Strich zu Intransparenz. Barrierefreiheit ohne User Experience führt zu Reibung. Egal ob mit oder ohne Oberfläche letztendlich, gute Systeme müssen einfach immer erklärbar sein, kontrollierbar und für alle nutzbar sein. Und das ist die eigentliche Zukunft von UX. Und da müssen wir nicht immer nur über Interfaces sprechen.
Ja, klasse. Vielen Dank. So, zum Schluss werfen wir mal einen Blick in die Zukunft und frage an euch beide, wenn ihr einen Wunsch frei hättet für die Zukunft der IT-Welt, was müsste sich ändern, damit Accessibility, Usability und UX als tatsächlich untrennbare Einheit in jedem Entwicklungsprozess für digitale Produkte selbstverständlich sind?
Ich glaube, es müsste sich genau das ändern, was ich dich vorhin schon gefragt habe, Christoph. Hast du irgendwie Belege dafür? Ne? Und zum Beispiel so mit diesen Spikes zu arbeiten. Wenn dadurch von vornherein so ein ganz klares Bewusstsein dafür da ist, hey, das machen wir nicht, weil es lästig ist. Oder wir machen jetzt nicht was Lästiges und handeln das ab und sind froh, wenn es erledigt ist. Dann müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, sondern das ist dann wirklich ja mit einer gewissen Liebe auch mit drin in den Prozessen. Und wenn sich das ändert, ne, wenn sich dieses Bewusstsein ändert, dass Accessibility, Usability und UX den Prozess nicht verkomplizieren, sondern bereichern, dass am Ende dabei etwas rauskommt, was unfassbar gut ist. Wenn das Bewusstsein da ist, dann bin ich froh. Das wäre mein Wunsch an die Zukunft der IT-Welt.
Ja, das klingt ganz gut. Ich habe so ein bisschen das mal so aus dem Jahr 2035 mal angeschaut und habe mal versucht, so ein bisschen aus dem Jahr 2035 auf die IT-Welt zu blicken. Und dann hoffe ich, dass wir aufgehört haben, über Accessibility, Usability und UX als getrennte Disziplinen tatsächlich zu sprechen. Sie sind dann einfach kein Feature mehr, sondern lediglich ein Naturgesetz in digitalen Systemen. Und Interfaces sind vielleicht weitgehend verschwunden oder völlig unsichtbar geworden. Ne? Stichwort KI, MCP und so weiter. Systeme reagieren nur noch kontextuell, sprachlich, adaptiv und UX beginnt nicht mehr beim Screen, sondern beim Menschen. Barrierefreiheit ist kein Prüfpunkt mehr, sondern die Voraussetzung dafür, dass ein System überhaupt als intelligent gilt. Ja, und in dieser Zukunft wird Software nicht mehr geschult, sondern nur noch verstanden.
Eine wunderschöne Perspektive für die Zukunft. Also warten wir auf 2035. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Aufnahme, für diesen Podcast, für dieses Gespräch. Vielen Dank für die Hintergrundinformationen und Einblicke in eure Arbeit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Nachmittag.
Vielen, vielen Dank. Dir ebenfalls oder euch ebenfalls von mir.
Werte und Wandel. Der Podcast der Inklusion in der Informationstechnologie in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam beleuchten wir, wie Unternehmen durch Inklusion nicht nur soziale Verantwortung übernehmen, sondern auch zukunftssicher und erfolgreich agieren können. Lassen Sie sich inspirieren von spannenden Gesprächen, Expertinnen-Interviews und praxisnahen Einblicken. Ein Podcast des Projekts Werte IT, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Unter der Federführung des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V., wissenschaftlich begleitet von der Universität Siegen.